Der Gegenstandpunkt ist eine politische Vierteljahreszeitschrift linker Ausrichtung. Hat sich zur Aufgabe gesetzt, den ganz normalen Wahnsinn zu würdigen, der in der mittlerweile globalisierten Welt von Marktwirtschaft und Demokratie so das ganz Gewöhnliche ist. In ungefähr 3 Wochen ist die neueste Nummer fällig. Also etwa ab Mitte September kann man die neueste Ausgabe vom Gegenstandpunkt, die Nummer 3, 2003, im Buchhandel für 13 Euro erwerben.
Die Themen, vielleicht weißt du schon ein bisschen was drüber, wird es auch...
Naja, es kommt halt alles das vor, was gut und teuer gewesen war, das über den Berichtszeitraum des letzten Vierteljahres. Selbstverständlich kommt was vor über das Thema, wo wir uns heute drüber unterhalten wollen. Also die Nachkriegslage im Irak mitsamt den versammelten Berechnungen der mächtigen und weniger mächtigen Interessenten an dieser Lage. Und ein weiteres Schwerpunktthema wird sich befassen mit der Gewerkschaft und ihrem Streik, ihrer sogenannten historischen Niederlage, was dafür die wirklichen Gründe darstellen. Und nun ja, das sind schon mal zwei gewichtige Themen und ansonsten lassen wir uns mal überraschen.
Ja, wie sagt Präsident Bush so schön, the future belongs to the free. Die Zukunft gehört den freien Menschen und dieses Programm hat ja Bush gerade durchgesetzt, nämlich im Irak. Er hatte den Irak befreit, so war das Thema. Wir wollen uns unterhalten heute über die Nachkriegsordnung im Irak. Die erste Frage aber die nochmal, was ist denn gelaufen? Ein Krieg gegen den Irak. Wieso Irak, wieso USA, wieso Krieg? Heinz.
Ja, die Nachkriegslage. Die wird hierzulande ja besprochen als, jetzt sieht man's, die Amis haben Probleme noch und nöcher. Sie werden, obwohl sie den Krieg neulich quasi erwartungsgemäß erfolgreich beendet haben, werden sie mit den Nachkriegswirren überhaupt nicht fertig. Und die zumal hiesige Berichterstattung über die momentane Lage, die tut ein bisschen so wie, als wären die jetzigen Zustände da dort so gewissermaßen vom Himmel gefallen, als wären die nicht das Resultat von, das möchte ich gerne zur Erinnerung mal sagen, als wären die nicht das Resultat eines ganz mit aller Absicht gewollten und geführten Krieges, den die USA mit ihrer sogenannten Koalition der Willigen vor einigen Monaten dort geführt und gewonnen haben. Eines Krieges, mit dem die USA folgende Kalkulation verbunden hatten. Sie sahen sich seit dem 11. September in ihrer, wie sie so schön sagen, Unverletzlichkeit als Nation beeinträchtigt. Sie wollten also als ihre Lehre aus den terroristischen Anschlägen von dazumal, sie wollten ein erneuertes amerikanisches Regime über den ganzen Rest des Globus, über alle Interessenten an Gewalt, die inoffiziellen von der Terroristenfront ebenso wie die offiziellen von der Staatenfront errichten. Sie wollten ein erneuertes Gewaltregime errichten, das die Unangreifbarkeit der USA, also die zweifelsfreie Durchsetzungsfähigkeit der USA gegenüber dem Rest der Welt, in allen entscheidenden Fragen von Ökonomie, von Politik, von Weltordnung außer Zweifel stellt. Dazu kam ihnen als Objekt der in Anführungsstrichen Befreiung der Irak unter dem Regime von Saddam Hussein gerade recht. Ein praktizierter Anti-Amerikanismus, wie dieser Staat ihn sich geleistet hat, mit dem seinerzeitigen, mit der seinerzeitigen Besetzung Kuwaits, mit dem Krieg, der ihm damals dann schon aufgemacht worden ist, und mit der hinhaltenden Widerstandstaktik des Staates Irak, die folgenden 12, 13 Jahre. Damit hatte dieser Staat sich in der Optik der Vereinigten Staaten von Amerika geradezu dazu qualifiziert, das beispielgebende Objekt dafür zu sein, dass die USA einen praktizierten Anti-Amerikanismus auf der Welt nicht dulden wollen, dass die USA sich keine geringere Anspruchshaltung zulegen, als sie entscheiden letztendlich über die Gewaltlandkarte, sozusagen über den Weltgewalthaushalt im 21. Jahrhundert. Oder was haben wir? 21.
Ja, ich glaube, es ist 21. Jahrhundert. Wie gesagt, im 21. fand er auch statt. Du hast zwei Gründe eben genannt. Den einen, das ist das Sicherheitsinteresse der USA, wie sie es selbst definieren, wie sie die Weltlage selbst definieren. Das andere ist das Exempel, das sie am Irak statuiert haben.
Ja.
Wohin geht die Botschaft? Geht die nur an den Irak, diese Botschaft?
Naja, das war von vornherein sonnenklar und auch kein Geheimnis. Und alle betroffenen anderen Interessenten am Mitmachen in der Disziplin Weltordnung haben das ja auch gleich so aufgefasst. Es war sonnenklar, dass mit der kriegerischen Zersetzung, Zersägung, Zerlegung des von den USA zum unerträglichen Feind erklärten Irak ein Exempel in die Staatenwelt des 21. Jahrhunderts hineingesetzt worden ist, das ungefähr so heißt, alle anderen, ja, vorhin habe ich es genannt, Interessenten an organisierter Gewalt auf der Welt, also nicht bloß die Nichtregierungsorganisationen vom Schlage der Al-Qaida, sondern auf der anderen Seite der Gewaltinteressenten auch die versammelte organisierte Staatsgewalt. Die alle sollen sich hinter die Löffel schreiben, dass die USA sogar präventiv, also nur in Bezug auf die Möglichkeit einer gewalttätigen anti-amerikanischen Tat, also auf diese Möglichkeit, die USA so antworten, dass sie den dortigen Gewalthaber mitsamt seinem Regime, das ja immerhin im Irak 30 Jahre lang fest im Sattel gesessen hat, dass sie dieses Regime beseitigen. Die USA machen praktisch klar, die entsprechende Ideologie heißt, sie befreien die Menschheit, zum Beispiel von der Geißel des islamischen Terrorismus. Sie machen jedenfalls praktisch klar, Anti-Amerikanismus lohnt sich nicht, sondern wird ganz im Gegenteil von den USA praktisch mit Krieg, mit Ausrottung des entsprechenden Gewaltinteressenten bestraft, dafür brauchen und legen sich zu, die Amis, das entsprechende Gewaltgerät. Infolgedessen sollen die restlichen Gewalthaber dieser Welt nicht etwa Anti-Amerikanismus praktizieren, sondern sich das, was sie als ihre Staatsräson auffassen, in Washington abholen. Das ist der Entwurf der USA fürs 21. Jahrhundert.
Die USA hatten sich also vorgenommen, ein Exempel zu statuieren und haben dafür den Irak rausgesucht. Haben das ja halt auch vor die UNO gezerrt, beziehungsweise sich mit der Welt darüber unterhalten. Aber gab es da jemals irgendwas dran zu verhandeln an dem Kriegswillen der USA?
Ganz offensichtlich nicht. Das zeigt ja das praktische Resultat. Und nicht nur das, sondern die Amis haben bei ihrer ganzen Vortragsweise ihres Kriegswillens ja auch wirklich keinen Zweifel dran gelassen, dass sie das wollen. Sie haben quasi ohne mit der Wimper zu zucken, wie sagt man, mit der Wimper die rivalisierenden Staaten mitsamt der UNO, also der organisierten Staatenfamilie, auflaufen lassen und die anderen gewissermaßen vor die Alternative gestellt. Entweder sie segnen als UNO diesen amerikanischen Kriegswillen ab. Wenn nicht, machen es die USA mit ihrer Koalition solo. Und dann ist nicht etwa die USA als Einzeltäter blamiert, sondern dann ist die UNO und die da drin die Hauptrolle spielenden Interessenten à la Deutschland, Frankreich, Russland und so weiter, dann sind die blamiert.
Gut, dann sind die USA losgezogen, haben ihre 500.000 Mann aufgestellt, ich weiß nicht wie viele Tonnen Stahl runtergeworfen und haben Krieg durchgeführt mit dem Ziel, das Saddam-Regime zu beseitigen, und das haben sie auch geschafft.
Ja. Sie haben das sie störende Regime, und das ist die USA stört, ist der hinreichende Kriegsgrund für die USA. Die USA haben das sie störende Regime praktisch beseitigt. Sie haben diese ganz negative Zwecksetzung, ein störendes Regime, ein fremdes Gewaltmonopol, was die USA zum Feind erklärt haben. Das haben sie praktisch angegangen und mit dem einzig hierfür einschlägigen Mittel Krieg auch praktisch beseitigt.
Ist denn Krieg wirklich das einzige Mittel dafür? Also muss man dafür mit Bomben kommen, mit großen Flugzeugträgern, mit Panzern und mit Armee?
Ja, siehst du ja. Weil du dieses Stichwort gerade schon aufwirfst. Es war ja eine Sprachregelung von Deutschland, Frankreich, dem alten Europa, kurz gesagt, von diesen Staaten so zu tun, als hätten sie eine sozusagen pazifistische Lösung für das Irak-Problem, bei dessen Definition auch das alte Europa den USA ja gefolgt sind. Nämlich, dass der Irak unter Saddam Hussein ein nicht mehr hinzunehmendes, nicht mehr aushaltbares Hindernis der freien Weltordnung ist. Die Erinnerung, die ich an der Stelle, weil du es erwähnst, machen will, ist, auch das Pazifistische, diese Alternativlösung aus dem alten Europa, hat immerhin beinhaltet so etwas wie den Versuch, ob man mit ganz viel Militärgewalt, zum Beispiel mit den längst aufmarschierten amerikanischen Truppen als sogenannter Drohkulisse, ob man mit ganz viel Militärgewalt nicht den Saddam gewissermaßen ohne Krieg dazu bringen kann, dass er ein Kriegsergebnis herausrückt. Naja, die USA haben diese Konkurrenzposition des alten Europa immer gewissermaßen des Irrealismus, des Idealismus geziehen, haben dann am Ende überhaupt den praktischen Test gar nicht zugelassen, ob das europäische Verfahren auch funktioniert hätte, sondern haben ihren Realismus zur Anwendung gebracht, praktisch wahrgemacht. Und das heißt, sie haben ein recht und schlecht immerhin 30 Jahre lang funktionierendes Gewaltmonopol namens Irak mit den dafür immer schon auf Vorrat bereitgehaltenen Mitteln, nämlich einem überlegenen Militär, beharkt und diesem Regime praktisch ein Ende bereitet.
Was ist denn jetzt das Ergebnis dieses Krieges? Also einerseits, das ist klar, das alte Regime ist abgeräumt.
Ja, da drauf lohnt sich erstmal noch ein paar Augenblicke, ein paar Gedanken drauf zu lenken. Wie gesagt, die Beseitigung des alten Gewaltmonopols, des alten Regimes durch Krieg, diese negative Zwecksetzung, war ja die erklärte Absicht der USA. Nun muss man sich Folgendes vor Augen führen. Das Gewaltmonopol namens Irak, das hat funktioniert. Ich will gleich zur Vermeidung von Missverständnissen dazu sagen, wenn ich sage, dieses Staatswesen hat funktioniert, dann ist das von mir keineswegs als ein Kompliment gemeint. Sage ich im Unterschied zu so mancher anderen Auffassung, so nach dem Motto, naja, wenn ein Staat funktioniert, dann ist das von Haus aus ein Kompliment. Nein, ich meine das nicht so. Aber ich will konstatieren, gestützt auf seinen Erdölreichtum, der außerhalb des Irak, nämlich in den kapitalistischen Metropolen, ein begehrter Geschäftsartikel ist, gestützt darauf, hat dieses Regime eine Sorte organisierter, also eine Sorte vom Gewaltmonopol organisierter Gesellschaftlichkeit, gesellschaftlicher Ordnung, gesellschaftlicher Funktionalität hingekriegt, von dem man am Schluss ja sagen muss, das hat den westlichen Interessenten, den USA, vorneweg sogar zu gut funktioniert, sodass sie am Schluss mit ihrer ganzen Kriegsmaschinerie hingegangen sind, um es zu beseitigen. Die andere nicht zu unterschlagende Abteilung meines Arguments ist, die Sorte Staatlichkeit, die Sorte staatliche Einheit, die Sorte Funktionalisierung des eigenen Volkes, die das Saddam-Regime dort hingebracht hat, hat immer schon mit einer gediegenen Menge an Gewalt und Unterdrückung funktioniert. Also das Funktionieren dieses Regimes hat immer schon beinhaltet, dass man dort Abweichler, Kurden, Schiiten, was weiß ich, was es da alles für Leute gegeben hat, die in das Saddam-Regime sich nicht einpassen wollten. Nun ja, die sind gewaltsam dort eingepasst worden. Schon aus dem Grunde mag ich das Funktionieren eines Staates, das Gelingen eines Gewaltmonopols bei der Organisierung seiner Gesellschaft übrigens nicht als ein Kompliment aufgefasst haben. So, jetzt hat das Ding aber funktioniert und hat auf diese Art und Weise der ganzen dort ansässigen Menschheit die Lebensgrundlagen einerseits vorgegeben und damit sind die normalen Iraker bestimmt auch nicht übermäßig gut gefahren. Andererseits mit dem Vorgeben der Lebensgrundlagen und mit dem erfolgreichen dafür sorgen, dass das funktioniert, ist dann umgekehrt das Leben dort seinen Gang gegangen. Und mit der Beseitigung dieses Regimes, mit der Beseitigung des dortigen Gewaltmonopols, mit der Beseitigung der dortigen Staatlichkeit, ist eben dann nicht bloß der Saddam mit seiner Herrschaftsgarnitur abgesägt und abgesetzt. Und ist es ab sofort nicht mehr der Saddam, der den Leuten dort anschafft, was sie tun und lassen sollen, sondern damit ist auch das Funktionieren vom zuständigen Gewaltmonopol organisierten gesellschaftlichen Zusammenhangs weg. Damit ist all das, womit die Leute bisher ihren Alltag schlecht und recht bestritten haben, das ist weg. Man kriegt ja mit, das Resultat des Krieges ist übrigens auch ganz absichtlich, dass dort nichts mehr funktioniert, meinetwegen bei den elementaren Versorgungsleistungen, Elektrizität, Wasser und so weiter und so zu. Also man muss sich ja bloß ungefähr mal vorstellen, das Alltagsleben hierzulande, das ist auch kein Zuckerschlecken. So wie es funktioniert, ist es davon abhängig, dass das Gewaltmonopol, das es eingerichtet hat, dass das funktioniert. Man soll sich mal vorstellen, das Gewaltmonopol, was hierzulande die Leute auf Lohnverzicht vergattert, was hierzulande die Leute auf Rentenkürzungen vergattert und so weiter und so zu, auf die Art und Weise andererseits den Alltag möglich macht, den Alltag durchorganisiert. Das wäre weg. Naja, ungefähr das ist im Irak passiert. Und das, da lege ich jetzt mal ganz scharf Wert drauf, das ist der Inhalt dieses sogenannten Problems im Irak nach dem Krieg, geht ziemlich alles drunter und drüber und man muss sich besorgt gewissermaßen drum annehmen, wie es dort weitergeht. Da will ich ganz heftig drauf herumreiten, dass das jetzt gerade so ist, das ist die zweckmäßige Fortsetzung des Krieges, den die Amis dort geführt und wunschgemäß gewonnen haben?
Also vielleicht mal, damit deutlich wird, worauf es hinausgeht. Es ist mir bei deiner Rede vor allen Dingen aufgefallen, dass du herausstellst, diese Redeweise heutzutage, ach, die Amerikaner, die haben es schwer. Die Amerikaner, die schaffen es vielleicht auch gar nicht richtig, Stabilität hinzubringen. Die schaffen es gar nicht richtig, Sicherheit zu stiften und so weiter. Diese Redeweise, die heutzutage in allen Zeitungen und allen Sendungen umgeht, die unterstellt einfach etwas. Die unterstellt einfach Stabilität. Das ist was Gutes. Das brauchen die Leute unbedingt. Warum? Und zwar amerikanische Stabilität, amerikanisch-britische Stabilität, überhaupt dieses Unterordnen, das brauchen die Leute unbedingt. Und kein Mensch fragt erstens, woher kommt eigentlich, dass das alles kaputt ist. Natürlich ganz einfach dadurch, dass man gesagt hat, wir wollen einen Krieg führen und alles kaputt machen. Na, darum ist dort unten alles im Eimer. Das so ungefähr ist ja der Punkt, der an Heuchelei einem heutzutage immer sofort ins Auge springt, wenn alle, wie soll man sagen, alle Besorgten sagen, kann da Stabilität hin? Ich habe heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Zitat gelesen, Sicherheit, Stabilität, Frieden, wirtschaftliche Normalität und schließlich Rechtsstaat und Demokratie im Irak herzustellen. Das ist doch das, was die Amerikaner machen müssen und was wir alle wollen. Und ich möchte auch nochmal auf den Punkt Regimewechsel eingehen. Bei Regimewechsel wird immer so leicht immer nur an das alte Regime gedacht. Nach dem Motto, na, das war vielleicht ein Regime bei Saddam. Regimewechsel, das heißt doch ganz einfach, die Leute müssen einem neuen Regime untergeordnet werden. Befreiung, das ist immer das Stichwort. Die Amerikaner sind als Befreier gekommen. Eins war ihnen von vornherein klar, die Befreiten kann man keinesfalls damit betreuen, irgendetwas aus ihrer Befreiung von Saddam selber zu machen. Ganz im Gegenteil. Befreiung, das hat doch einen ganz guten humanitären Klang. Aber wenn man sich überlegt, das ist ein Kriegsprojekt, dann sollten alle, die heutzutage bei Grünen, Grün-Roten oder anderen Projekten von Befreiungskriegen sich einmal klar machen, es geht um nichts anderes, als das Land von einer ungewollten, nämlich von außen ungewollten Herrschaft zu befreien, um die eigene Herrschaft da zu errichten. Befreiung heißt, die sollen untergeordnet bleiben. Die sollen untergeordnet sein, in diesem Fall im Irak, ganz einfach, nach amerikanischer Sicht, ganz klar unter die Zwecke der Sieger. Die Zwecke der Sieger, die damit verbunden sind, es soll kein Regime mehr auf der Welt geben, das den Amerikanern bei der Ausnutzung der Welt mit Gewalt in die Quere kommen kann. Überhaupt mit der Chance einer gewaltsamen Entgegensetzung, wenn Amerika für seinen erfolgreichen Kapitalismus die ganze Welt ordnet, in Ordnung bringt, stabilisiert, sichert. Das ist Stabilität, Sicherung, wie es wirklich heute so etwas gibt.
Jetzt werfen wir doch nochmal einen Blick auf das, was sozusagen bei dem Krieg rausgekommen ist, nämlich erstmal ein zerstörtes Land, das haben wir ja schon gesagt, in dem erstmal das ganz normale Leben so nicht mehr funktioniert. Aber wie sieht es politisch aus? Also es gab die Gegner, die sich auch, hast du Heinz gesagt, die sich auch unter dem Saddam-Regime nicht so richtig wohlgefühlt haben. Auf die wurde sich ja immer berufen. Wie kommen die in dieser neuen Nachkriegsordnung politisch jetzt vor?
Die Amerikaner haben ja einen Übergangsrat berufen. Das ist etwas ganz Interessantes, wo man mal einen Blick drauf werfen kann. In diesem Übergangsrat sind Repräsentanten der verschiedenen Strömungen vertreten. Es gibt einige Schiiten, es gibt einige Sunniten, es gibt Kurden, es gibt Frauen mit und ohne Schleier, es gibt von jeder Sorte ein paar Leute. Das klingt ja erstmal ganz schön. Allerdings sollte man schon, selbst wenn man hier ein Anliegen hat, bei Repräsentation aufmerken. Hier ist es ja schon so, man möchte ein Atomkraftwerk nicht vor der Tür haben, man möchte einen Flughafen nicht ausgebaut haben und man kriegt von den Politikern vorgehalten, Repräsentation, das ist, irgendeiner von euch sitzt als Minderheit im Stadtrat. Also halt's Maul. Dieses, es kommt nicht auf die Erfüllung eines Bedürfnisses, eines Anliegens an, sondern darauf, dass es irgendwie repräsentiert wird, das führen die Amerikaner in einer ganz absurden Weise zum Höhepunkt. Sie bestehen ja im Irak darauf, es gibt einen Repräsentationsrat, einen Übergangsrat. Und was soll dieser Übergangsrat eigentlich machen? Er soll etwas sehr Widersprüchliches darstellen. Die Amerikaner sagen, hier im Irak wird jetzt und in Zukunft nichts anderes gelten, als was Amerika will. Unser Interesse, ökonomisch, politisch, in jeder Hinsicht, wird unser Interesse der Maßstab der ganzen Region, und Irak ist ja erst ein Anfang, sein. Wofür brauchen wir eine eigene Regierung? Eine eigene Regierung darf nicht dafür da sein, dass sie irgendwelche nationalen Ansprüche erhebt. Das hatte ja schon Saddam gemacht. Der musste weg als national denkender, ambitionierter, auf Vergrößerung der Macht bedachter Politiker. Jetzt sind dort Schiiten. Sollen die an die Macht? Nein, keinesfalls. Weil die sind zwar die Mehrheit, aber die würden sich ja eventuell nach Iran ausrichten. Kurden? Keinesfalls. Weil das könnte unserem guten Partner Türkei gar nicht gefallen. Sunniten? Keinesfalls. Weil die waren Anhänger Saddams. So kommt mit einmal heraus, dass dieses Volk, dem man sagt, ihr braucht Repräsentanten, genau solche Repräsentanten braucht, die nichts anderes darstellen als die Relativierung jedes Staatsmachens im Irak. Jetzt habe ich nichts für diese Schiiten über. Ich habe auch nichts für die Kurden über. Ich habe überhaupt für diese Staatsleute, die mit nichts anderem antreten, diese ganzen ambitionierten schiitischen oder sonst die politischen Führer, die sagen, ich will meinem Konzept die Leute unterwerfen, für die habe ich nichts übrig. Ich hielte sowieso die einzige Lösung, die heutzutage aus der Mode gekommen ist, für richtig, nämlich religiöse und nationale Überlegungen zu kritisieren. Die Leute müssten solche Führer davonjagen und sich selber organisieren und selber dafür sorgen, dass solche Verhältnisse wie im Kapitalismus hier und anderswo nicht mehr existieren und dass sie für sich eintreten. Aber so etwas ist ja völlig aus der Mode. Dort aber tritt etwas ganz anderes auf. Dort tritt der Anspruch der Vereinigten Staaten auf. Sie möchten Leute haben, die dafür sorgen, dass keiner muckt. Die sollen ganz einfach dafür, dass sie irgendwie im Repräsentationsübergangsrat drin sitzen, jedes Drängen auf, wie geht's hier eigentlich, nach welcher Richtung geht's hier, welche politischen Interessen geht's hier, einfach abstellen, und zwar nur aus einem Grund, sie entsprechen nicht den Amerikanern.
Werfen wir noch einen ganz kurzen Blick nach der ersten halben Stunde auf die Souveränität, die jetzt sozusagen, ich sag mal, übrig bleibt, nach dem, was du eben gesagt hast, übrig bleibt von dem neuen Irak. Wer hat denn jetzt die Mittel, die ökonomischen, wer bekommt die in die Hand, woher kommen die?
Da sind die Amerikaner ja sehr deutlich. Die Amerikaner sagen, der Irak ist ein reiches Land und das irakische Volk ist sehr reich. Es hat nämlich jede Menge Erdölreichtümer. Zweitens, diese Erdölreichtümer haben bisher dazu gedient, dass dort ein Staat selber Machtmittel draus gemacht hat. Das geht nicht. Wir streben eine Privatisierung der irakischen Wirtschaft an. Wir haben auch schon die richtigen Leute mitgebracht, nämlich amerikanische Konzerne, die etwas Richtiges aus diesem Reichtum machen können. Nämlich aus diesem Reichtum ein ordentliches Geschäft eines großen kapitalistischen Unternehmens, dann ist es in den richtigen Händen. Die Amerikaner sehen gleich von vornherein alles, was im Irak ökonomisch da ist, unter dem Gesichtspunkt in den richtigen Händen, nämlich in amerikanischen Geschäftshänden, ist Erdölreichtum eine feine Sache. Erdölreichtum in falschen, in irakischen Händen würde dazu führen, dass Ansprüche an Macht wachsen. Umgekehrt, wenn in amerikanischen Händen Ölreichtum ist, dann kann man daraus amerikanische Macht auch Militärmacht machen. Und das ist in amerikanischer Sicht richtig. So wird es übrigens allgemein in der Welt gesehen. Es kommt nicht darauf an, dass die Iraker irgendwie aus ihrem Ölreichtum für sich etwas machen, sondern wer kommt in den Besitz der Erdölquellen? Kommen auch wir Deutschen, wir Franzosen, wir Italiener auch in den Besitz solcher wunderschöner Lizenzen? Oder reservieren die Amerikaner das für sich? Die Rolle, die das Volk dabei spielt, ist übrigens ganz klar. Die Rolle, die das Volk dabei spielt, ist, sie werden nicht gebraucht. Sie sind eigentlich in diesem zerbombten Land diejenigen, die fast verrecken könnten. Sie sind eigentlich störend. Das, für sie ist keine Rolle vorgesehen, außer sie sollen ruhig sein. Und so kommt aus dem Ölreichtum des Irak erst einmal heraus, die Amerikaner sagen, so ein Krieg und so eine Besetzung, das ist teuer, teuer, teuer. Erst einmal muss das irakische Öl dafür da sein, dass wir unsere militärischen und politischen Kosten damit decken und die noch lange nicht abgeschlossenen Kriegsvorbereitungen in dieser Region weiter betreiben können. Zweitens, Almosen. Ja, vielleicht ist dafür sogar ein bisschen die UNO da. So nach dem Motto, Food for Oil, ne, dieses Programm, so ein bisschen Öldollars in einige Almosen umzusetzen. Jawohl, das geht. Aber für etwas anderes ist dort unten das Volk auch gar nicht da. Man muss sich nur einmal klar machen, in diesem System, das nicht nur die Amerikaner vertreten, sondern das doch in der Zwischenzeit als weltweites kapitalistisches System existiert, gilt immer die Frage, ist das Volk eigentlich für irgendein Geschäft tauglich? Wenn nicht, kann es gerade verschwinden. Muss man nur auf es aufpassen, muss man es zur Ordnung rufen und dann hat es seine Rolle. Alles, was geschäftstauglich ist, gehört in die Hände von Geschäftsleuten, die damit den Reichtum großer Staaten vermehren. Und Amerika besteht darauf sehr einseitig, dass es ihrem Reichtum vermehrt. Andere möchten gern, dass auch europäischer oder sonst wie Reichtum damit vermehrt wird, dass europäische Macht damit wachsen kann, anstelle von amerikanischer. Eine solche Konkurrenz, da mag ich mich nicht entscheiden. Da sollte jeder eigentlich sagen, dieses System, das einerseits Kriege hervorbringt, andererseits Nachkriegslagen, die Elender nicht sein könnten, da sollte man nicht immer sagen, hoffentlich kriegen sie das, was sie wollen, endlich bald zustande. Sondern da sollte man sagen, dieses ganze Unterfangen, Kriege führen, Nachkrieg ordnen, Volk befrieden, Ordnung schaffen, so dass alle die Ohren anlegen und nicht mehr im Wege stehen. Das ist eigentlich etwas, was gegen diesen ganzen kapitalistischen Laden spricht.
Ja, hallo, ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin hier auf Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Mein Name ist Roman Wortreich und mit mir im Studio Andreas Locke und Heinz Scholler. Wir besprechen gerade die Nachkriegsordnung im Irak und haben uns Gedanken gemacht über die Souveränität, die jetzt nach dem Krieg noch übrig bleibt. Nochmal die Frage, wie sieht die jetzt denn aus, diese einzelnen Volksgruppen, die ja die Mittel des Staates, die Mittel stark zu machen, gar nicht in die Hand kriegen? Was bleibt denen jetzt übrig? Was werden die tun?
Ja, dieser Übergangsrat, der von den Vereinigten Staaten im Irak geschaffen wurde, hat eigentlich nur eine einzige und eine sehr widersprüchliche Funktion. Einerseits wollen die Vereinigten Staaten die Macht in dieser Region keinesfalls aus den Händen geben. Sie wollen die ganze Region kontrollieren. Sie wollen auf Dauer in dieser Region aufräumen, Staaten beseitigen. Sie sagen ja sogar, vom Irak aus soll ein wahrer Domino-Effekt ausgehen. Andere Regime sollen beseitigt werden und in pro-amerikanischem Sinne bereinigt. Der Übergangsrat kriegt eine ganz seltsame souveräne Rolle. Er ist quasi ein Beispiel für die Souveränität, wie sie heute die Vereinigten Staaten, aber auch andere mächtige Staaten für andere Konkurrenten, für konkurrierende Staaten kleinerer Art vorsehen. Nämlich, dieser Übergangsrat hat die Aufgabe, einerseits zu repräsentieren, dass das Volk irgendwie vertreten ist und daher ruhig zu sein hat, ob es nun überleben kann oder nicht. Es soll sich repräsentiert fühlen. Er bekommt keine Macht, sondern er bekommt Macht scheibchenweise entweder verliehen von den Vereinigten Staaten oder wieder entzogen, Anerkennung zugeteilt oder wieder weggenommen. Das ist eine Art von Souveränität, die nichts anderes überhaupt anstrebt oder anstreben soll, sagen wir besser, in amerikanischer oder neuer imperialistischer Sicht. Eine Art von Staat machen, die für nichts anderes da ist, als sich unterzuordnen und nach innen ein bisschen für Ordnung zu sorgen, damit alles andere und Wesentliche einwandfrei definiert von den Gewinnern dieser Befreiungskriege definiert wird. Abtransport der Reichtümer, politische Ausrichtung, militärische Ausrichtung, Gegnerschaft gegen andere Staaten oder Freundschaften, all dies liegt in den Händen der Gewinnern. Und in diesem Fall die Vereinigten Staaten, das ist ja der große Vorwurf, erheben das Monopol darauf, dass sie bei solchen Kriegen, die sie jetzt ja erst anfangen, so sagen sie, dass sie bei diesen Kriegen ganz allein bestimmen, wie diese untergeordneten Staaten mit ihrer Rolle für ambitionierte Politiker und untergeordnete Menschen, die auch verhungern können, wie diese Staaten überhaupt geordnet werden. Amerika will ein Monopol auf Kontrollgewalt und das Monopol, nicht die Kontrollgewalt. Das stört manche sehr stark und in den Zeitungen wird genau das mal vorgetragen.
Ja, nochmal zurück zu den Subjekten, zu den Objekten, die sich Amerika ausgesucht haben. Wie glücklich sind die jetzt, die einzelnen Volksgruppen, darüber, dass sie, ich sag mal so, bei Amerika betteln dürfen, nämlich um die Mittel ein bisschen Staat machen zu können?
Man sieht es ja an den ganzen Anschlägen im Irak. Man weiß gar nicht, wem man es zuordnen soll, so kriegt man immer als Auskunft. Die ganzen Anschläge gehen darauf zurück, dass jede Art von entweder vergangener, Saddam-orientierter Nationalausprägung zerstört ist und sich ein Ziel sucht, als auch jede neue, sagen wir, schiitische Ausrichtung sich nicht berücksichtigt findet und so weiter. All diese Ausrichtungen von politisierter und daher sehr schlechter Unzufriedenheit wird dort ja nicht kritisiert, sondern es wird unterdrückt. Und die unterdrückte nationale Ausrichtung von Schiiten, Muslims, der sunnitischen Richtung und. All diese Ausrichtungen in ihrer Unterdrückung wenden sich gegen die, die dort das Monopol an Gewalt beanspruchen. Sie richten sich gegen die Amerikaner, ihre Koalition. Und diese Koalition besteht darauf, eine anständige Unterordnung, ein Herrschaftsregime, wo jeder pariert. Das ist das, was sie mit Gewalt herstellen wollen. Und da gibt es einen Gegensatz von einer völlig überlegenen Militärgewalt Amerikas gegenüber diesen leicht bewaffneten, die sich Bomben und Sprengstoffe zunutze machen, um in irgendwelche Institutionen hineinzurasen und möglichst viele Tote mit zu produzieren.
Das ist also dann so in etwa das Machtvakuum, das dann unbedingt etwas rein muss und das ja auch die Europäer so kritisieren, nämlich als ein Stichwort nehmen, als einen Grund nehmen, sich das selbst einzumischen. Aber jetzt nochmal ganz zurück zum Anfang, zu den Kriegsgründen, zu den Kriegszielen. Wenn eine der Ziele gewesen ist, mal die Militärinteressen und die Unverwundbarkeit der USA zu demonstrieren, dann ging diese Botschaft ja auch an den Rest der Welt. Dann ging es bei dem Krieg offensichtlich auch darum, andere Staaten explizit auszumischen, nämlich irgendwie rauszuhalten. Was kann man dazu sagen? Die Europäer, wie stellen die sich dazu?
Ja. Das amerikanische Vorhaben ist mit dem gelungenen Krieg auch nach der Seite hin gelungen, dass ihre halbwegs gleichrangigen imperialistischen Partner respektive Konkurrenten aus dem alten Europa, dass die ausgemischt sind. Die USA haben auf deren wertvolle Ratschläge, wie man ein Kriegsergebnis alternativ herbeiführen könnte, gepfiffen. Die USA haben ihre Absicht mit dem in ihrer Auffassung dafür genau gültigen und einschlägigen Mittel, nämlich Krieg, durchgesetzt. Sie haben, wie ich vorhin versucht habe zu erläutern, diesen negativen Zweck, die Beseitigung eines von Ihnen als störend und feindlich definierten Regimes, bewerkstelligt und haben sich als Besatzungsmacht an die Stelle des bisher dort agierenden Gewaltmonopols gesetzt. Damit ist auch klar, der Andreas hat ja schon anhand von diesem Regierungsrat darüber gehandelt, damit ist jedenfalls klar, alles, was dort vor Ort in Hinkunft passiert, ist einzig und allein abhängig und ist einzig und allein das Werk der USA und was die dort für zweckmäßig oder unzweckmäßig erachten. Also das da will ich auch nochmal den Finger drauf legen, weil ich das für sau wichtig finde gegenüber dieser notorischen öffentlichen Sprachregelung, wir wünschen uns die Stabilität zurück und so Zeug. Die USA haben einen Krieg gemacht, haben ein Regime beseitigt, dann ist die logische und sachliche Fortsetzung von diesem Akt, die USA ergreifen dort in dem Sinne die Macht, als sie bestimmen, festsetzen, was dort läuft und was dort nicht läuft. Und bedarfsweise Repräsentanten vor Ort bestellen, die dann gewissermaßen das irakische Alibi, das irakische Feigenblatt dafür abgeben, dass das, was der Sache nach einzig und allein US-Interesse ist, dass das mit irakischen Interessen etwas zu tun hat. In diesem Zustand sind, sagen wir mal, die Staaten des alten Europa. Man kann auch beispielhaft für die immer unsere wunderbare, pazifistische, friedliebende Bundesregierung nehmen. In dieser Situation sind diese Staaten ausgemischt. Die USA haben das Monopol, und zwar nicht bloß vor Ort im Irak, sondern, das war ja auch der Zweck der Angelegenheit, für die ganze so hochinteressante, weltordnungspolitisch so hochinteressante Region übernommen. So. Jetzt interessant, hochinteressant, die Reaktionsweisen auf diese Lage aus dem alten Europa. Man hat ja gerade in letzter Zeit vernommen, die unleugbaren praktischen Handlungsschwierigkeiten, die die Amis in der Bewältigung dieser Nachkriegsordnung gerade erfahren, die werden von Seiten des alten Europa aufgefasst und hergenommen, um zu sagen, das seht ihr es doch, ihr Amis, wir Europäer, haben es doch immer schon gesagt. Die Amis können ja den Krieg gewinnen, aber den Frieden können sie damit noch lange nicht gewinnen. Dazu brauchen sie, die Amis, wen oder was? Na klar, uns Europäer. Wir sind doch die, in dieser Selbstauskunft der Europäer, wir sind doch die Meister, die Spezialisten, die Experten in Nation Building. Hat sich da heute eingebürgert als Begriff, also in der Betreuung von Gegenden, die gewaltsam von ihrer alten Herrschergarnitur befreit worden sind. Auch schon eine herrliche Selbstauskunft, nur mal dieses genommen. Europa, Deutschland zum Beispiel, sagt von sich, wir sind doch die Experten in der Disziplin. Wir haben das doch in Jugoslawien schon so wunderbar hingekriegt, Protektorate einzurichten in Gegenden, wo die alte Herrschaft nicht zuletzt durch kräftige Gewalteinwirkung von Seiten der NATO, gekippt worden ist, wo die übrig gebliebenen Völkerschaften es nicht gut miteinander können, da sind wir doch diejenigen, die saugute Erfahrungen damit haben, wie man diese, hat sich ja als Begriff eingebürgert, wie man diese Protektorate, zum Beispiel auf dem Balkan, wie man die betreut und hinkriegt. So, jetzt ist, also das finde ich schon mal außerordentlich bemerkenswert. Erstens, die Europäer sehen sich durch einen Krieg der USA und durch die nachkriegerische Gewalthabe der USA ausgemischt aus dem Schauplatz Irak. Ihre Reaktion darauf ist nicht etwa ein scheiß Krieg der USA, eine scheiß Weltordnung der USA. Damit wollen wir sind doch bessere Leute, bessere Gemeinwesen, nichts zu tun haben. Nein, ganz und gar nicht. Ihre Reaktion auf das Ausgemischtsein ist zu sagen, scheiße, wir sind da ausgemischt. Wir haben nichts zu melden. Wir haben unsererseits nichts in die Waage zu werfen bei diesen ausschlaggebenden Angelegenheiten, wie man fremde Völker, jetzt halt den Irak, so nach einem Krieg bekniet, dass sie halbwegs funktionieren. Also ihre Lesart ist, ausgemischt durch Krieg, scheiße. Nachkriegslage durch die USA definiert, jawohl, das ist die unhintergehbare Lage. Und die europäische Schlussfolgerung ist, diese von den Amis durch Krieg hergestellte unhintergehbare Lage, nichts wie hin. Das war erstens. Zweitens, für dieses Bedürfnis, den USA das von denen erworbene Monopol auf Weltordnen am Schauplatz Irak nicht alleine zu überlassen. Also in derselben Disziplin Kriege machen, Landkarten ordnen, hinterher besiegte Völker ruhig stellen und so weiter. In genau dieser selben Disziplin wieder mehr Einfluss zu haben, wieder mehr mitmischen zu können. Das ist das Herzensanliegen des friedfertigen alten Europa. Und für dieses Anliegen scheinen sich zurzeit die Führer des friedfertigen alten Europa durchaus ein bisschen zu freuen darüber, was die Amis zurzeit in dieser Nachkriegssituation für Schwierigkeiten haben, ihr Besatzungsregime einigermaßen glorreich dort durchzuziehen. Man hatte regelrecht den Eindruck, das freut den Kanzler Schröder, weil er meint, es ist eine Chance, diese Handlungsschwierigkeiten der USA an denen aufzuhängen, den Antrag, da seht ihr es doch, ihr Amis, ihr habt euch gewissermaßen übernommen mit dem Anspruch, durch einen Krieg auch gleich die ganze Nachkriegsordnung zuverlässig im Sack zu haben. Ihr lasst euch da etwas zu Schulden kommen, nämlich ihr seid nicht Herr im Haus Irak. Ihr habt die Kontrolle gar nicht. Euer erfolgreicher Krieg ist gar keine Garantie dafür, dass ihr wirklich Herr im Haus seid. Da braucht ihr, um das Herr im Haus sein über den Irak wirklich hinzukriegen, da braucht ihr Mitherren, Mitherrscher, die aus dem alten Europa, die nach eigener Auskunft in dieser Disziplin des Nation Building, des Aufziehens, des zweckmäßigen Unterhaltens von Protektoraten so gut beisammen sind. Und dafür allerdings müsst ihr Amis dann auch den Preis zahlen, dass wir, das alte Europa, wieder das ausgemischte, das durch Krieg ausgemischte alte Europa, dass wir, meinetwegen im Gewande der UNO, wieder mehr zu sagen haben, wieder mehr mitzubestimmen haben, wieder mehr imperialistische Kompetenz erwerben an diesem Schauplatz, den der Ami jetzt gerade durch Krieg für sich monopolisiert hat.
Die Konsequenz, die also Europa zieht, oder speziell auch Deutschland, aus dem Ausgemischtsein, aus den Weltordnungsplänen der USA, ist zunächst mal ganz viel eigene Macht und das heißt ganz viel eigenes Kriegsmaterial anzusammeln, um es dann einzusetzen. Eine kurze Frage an euch persönlich, was haltet ihr von so einer Weltordnung?
Also, um es ganz klar zu sagen,
ganz kurz und knapp.
Heutzutage ist Krieg das Mittel der Politik. Jeder will es von den großen Herrschern. Wenn es Kritik gibt, dann gibt es nur Kritik von Staatsseite, meine ich jetzt. Daran nichts gegen Krieg. Wir führen Krieg auf dem Balkan und im Hindukusch. Nichts gegen Kriegsopfer und nichts gegen den Krieg in der Region des Nahen Ostens. Im Gegenteil, da möchten wir hin. Das ist die schlechteste Art und Weise. Das könnte einem alle Regierungen unsympathisch machen. Da müsste man auf einer neuen Weltordnung bestehen. Da muss man sagen, wir selber stellen uns gegen diese ganzen Herrschaftsdinge auf und sagen, Schluss mit so einem Kram. Wir stehen im Gegensatz zu diesen ganzen Sicherheits- und sonst wie Interessen und stellen uns lieber linksradikal als Kritiker von Herrschaft hin, als bei so einem Kram mitzumachen.
Der Auffassung bin ich auch. Ich will bloß eins noch ergänzen. Was macht eigentlich unsere Friedensbewegung? War da nicht neulich was? War da nicht neulich eine Bewegung von, ich weiß nicht was, Hunderttausenden oder gar Millionen oder so auf den Straßen? Was ist denn eigentlich da draus geworden? Die gibt es einfach nicht mehr. Und zwar, weil das, wogegen sie sich gewendet haben, der Krieg, weil der gerade eingetreten ist, dann gibt es die Friedensbewegung nicht mehr. Eigentlich komisch. Ich befürchte, dass der Verdacht, den wir seinerzeit schon öfters mal gegen die Friedensbewegung von neulich erhoben haben, dass der leider zutreffend ist. Der Verdacht nämlich, dass diese Friedensbewegung von neulich ganz damit zufrieden war, gewissermaßen von unten her das Echo, das Abziehbild der USA-skeptischen Haltung ihrer Regierung zu sein. Jetzt ist diese Linie, hat sich imperialistisch nicht durchgesetzt. Und mein Appell an die Friedensbewegung ist, sie soll daraus doch nicht etwa den Schluss ziehen und wieder einschlafen, sondern sie soll vielleicht mal ein, zwei, drei senkrechte Gedanken darauf verwenden, was ist mit der Staatsräson nicht bloß der USA, sondern auch ihres Konkurrenten aus dem alten Europa so auf sich hat und ob diese Staatsräson Beifall verdient oder vielleicht womöglich gar das Gegenteil.